Herr, lehre uns beten. Mit dieser Bitte kommen die Jünger zu Jesus und sie sind verzweifelt. Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger zu beten gelehrt hat. Die Jünger, sie wollen beten, sie wollen Kontakt mit ihrem Vater im Himmel haben, aber sie wissen nicht wie. Wie können sie mit ihm reden? Wie können sie beten? Ach, käme doch nur einer, der weiß, wie es geht. Wisst ihr, einer, der so richtig gut beten kann, der rauskommt beim Beten. Einer, der ihnen zeigt, wie. Und da kommt Jesus ins Spiel. Er ist dieser eine. Er ist der, der beten kann, der weiß, wie man richtig betet. Und er will den Jüngern es beibringen. Er bringt ihnen das Vaterunser bei. Und die Jünger, sie müssen es von Jesus lernen, wie man betet. Wir müssen lernen, wie man betet. Stellt euch vor, wie ein Kind die Worte und die Sprache des Vaters nachredet. So lernt es zu sprechen. Es lernt die Sprache des Vaters. Weil der Vater zum Kind redet, beginnt das Kind zu sprechen. Und zwar so, wie der Vater redet. Das Kind, das lernt die Sprache des Vaters im Himmel. Und genauso wollen wir lernen zu beten, indem wir auf das hören, was Gott uns sagt. Oder anders gesagt, weil Gott zu uns spricht und weil er zu uns gesprochen hat, können wir lernen, zu ihm zu sprechen und zu beten. Das wollen wir heute Morgen tun mit Psalm 105. Es ist ein ganz besonderer Psalm, ein Geschichtsrückblick. Und die Psalmen, die sind ja ganz im Allgemeinen etwas Besonderes. Es sind Gebete von Menschen an Gott. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was machen die in der Bibel? Also in der Bibel, das ist doch Gottes Wort an den Menschen, nicht andersrum. Was haben die Psalmen als Menschengebete da drin verloren? Und ich habe mich auf die Suche nach einer Antwort gemacht und ich glaube, wir können das nur durch Jesus Christus verstehen. Nur weil Jesus Christus der ist, der uns das Beten beibringt. In den Psalmen, da redet, die sind wie der ganze Rest der Bibel, sind sie auch Gottes Wort an uns. Also erster Stelle. In den Psalmen, da redet Gott zu uns. Und gleichzeitig, wenn wir Psalmen beten, wenn wir mit der Bibel beten, dann reden wir diese Worte ja zu Gott. Also wir reden zu Gott mit Gottes eigenen Worten. Wie kann das gehen? Und ich glaube, das Geheimnis darin liegt in der Trinität, darin, dass Gott mehr als eine Person ist. Und ich versuche es so zu erklären, dass wir, wenn wir die Psalmen beten, dann werden wir angesprochen von Gott und gleichzeitig antworten wir ihm mit seinen eigenen Worten. Wir beten mit Jesus Christus zusammen die Psalmen zum Vater. Und das ist ganz gut, wenn wir das machen. Das können wir unabhängig von Tradition machen. Das ist nicht etwas speziell Reformiertes, nicht etwas speziell Katholisches oder etwas Freikirchliches, sondern alle Christen, die an die Bibel glauben, können mit den Worten aus der Bibel zu Gott beten. Und das ist ganz gut, wenn wir das machen, weil häufig beten wir dann Psalmen, die uns vielleicht nicht ganz passen. Wir beten Gebete, die wir sonst nicht beten würden. Vielleicht beten wir Dinge, die uns zuwider sind, dass wir sie beten. Und das ist gut so, weil das tut uns gut und das verändert uns. Wenn wir also heute Morgen gemeinsam Psalm 105 beten, wir werden durch den ganzen Psalm lesen miteinander. Wenn wir das machen, dann wissen wir, als erstes sind wir dabei von Gott angesprochen. Gott will in diesem Psalm zu uns reden und gleichzeitig wissen wir, wir wollen diesen Psalm als Gebet antworten. Indem wir den Psalm beten, wollen wir Gott die Ehre geben. Es geht in beide Richtungen, die Psalmen. Wir tauchen ein in den Psalm und wir lesen ihn gemeinsam. Ich fände es schön, wenn wir dazu aufstehen, die können und mögen. Ich sage bewusst, wir lesen ihn, weil wir beten ihn und gleichzeitig lassen wir uns ansprechen. Beide Dimensionen im Kopf behalten. Und immer wenn wir machen so immer einen Abschnitt, lesen wir gemeinsam und danach sage ich was dazu und dann kommt der nächste Abschnitt und so weiter. Psalm 105. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen aus, verkündet seine Taten unter den Völkern, singt für ihn, musiziert für ihn, sprecht über alle seine Wunder, rühmt seinen heiligen Namen. Von Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Sucht den Herrn und seine Macht. Kommt vor sein Angesicht zu jeder Zeit. Denkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und Urteilssprüche. Denkt daran, ihr Nachkommen Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, die er erwählt hat. Ihr dürft euch wieder setzen. Dankt, ruft an, verkündet, singt, musiziert, sprecht, rühmt, freut, sucht. Der erste Teil des Psalms ist geprägt von vielen Aufforderungen an uns, was wir tun sollen, was wir machen sollen. Wir wollen Gott die Ehre geben. Und was ich ganz besonders an diesem ersten Abschnitt finde, wir wollen Gott die Ehre geben, indem wir über seine Wunder sprechen, indem wir über seine Taten sprechen und ihn bezeugen. Ihr seht im ersten Abschnitt, ich habe so ein paar Worte markiert. Was fällt euch auf, wenn ihr diese Worte seht? Hat jemand schon im Vorhinein darüber nachgedacht, weshalb diese Worte markiert sein könnten? Da ist eine kleine Reihenfolge drin. Johnny wird das wiedererkennen aus dem Studium. Es ist so, man sagt ihm ein Chiasmus, so wie Treppe runter und wieder rauf. Also seine Wunder, Herrn suchen, suchen, Herrn seine Wunder. Oder? Das ist wie so, es gibt so wie eine Klammer, die geht von außen nach innen. Und das ist so ganz typisch für die altorientalische Poesie, für die Psalmen, für die Gedichte, die in dieser Zeit geschrieben wurde. Das wurde damals als schön empfunden. So wie heute, wenn wir Gedichte schreiben, dann reimen die sich. Und damals hatte man diese Strukturen, oder? Und diese Strukturen, die zeigen immer wieder auf, was wichtig ist. Besonders ist das Zentrum. Im Zentrum dieser Struktur steht das Wort suchen. Zweimal. Wir sollen Gott suchen. Und nicht nur ein bisschen. Häufig, wenn ich Gott suche und bete, dann bete ich einmal und dann vergesse ich, was ich gebetet habe. Und eine Woche später sage ich, aber Jesus, es ist nichts passiert. Ich glaube, wir sollen Gott ernsthaft suchen. So wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehnt sich meine Seele nach dir, heißt es im Psalm 42. So sollen wir suchen. Der Hirsch, der hört nicht in der Hälfte auf, wenn er kein Wasser gefunden hat, sondern er sucht und sucht und sucht, bis er eine Wasserquelle hat, weil er genau weiß, wenn ich die Quelle nicht finde, dann sterbe ich. Er weiß, nur beim Wasser gibt es Leben. Und genauso ist es mit Gott. Nur bei Gott gibt es Leben. Es gibt keine Rettung außer im Namen von Jesus. Und darum müssen wir ihn suchen. Am Rand dieser Struktur stehen seine Wunder, dass wir daran denken sollen und dass wir sie verkünden sollen. Das ist unsere Aufgabe in der Welt, dass wir Jesus Christus bekannt machen. Und ich finde das schön, wir haben heute Morgen dieses Gebet und gleichzeitig geht es ja hier mehr um Mission, könnte man sagen. Es geht darum, dass wir seine Taten und seine Wunder erzählen, dass wir es allen Völkern verkünden. Und Gebet und Mission, die sind ganz häufig nahe beieinander. Wenn wir beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Menschen, die verloren sind, dann wird Gott unser Herz verändern. Dann wird Gott uns bereit machen, dass wir auch zu diesen Menschen gehen, dass wir sie lieben, dass er uns die richtigen Worte gibt, um ihnen Christus zu bezeugen. Häufig, wenn wir für etwas beten, dann macht Gott uns bereit, es zu tun. Wer von euch war 1987 schon in dieser Gemeinde? Das sind einige. 1987, da waren meine Großeltern hier, Wilhelm und Maria Schweyer. Wilhelm Schweyer, mein Großvater, war der erste Inlandmissionar, war Pfarrer hier in der FEG Höfe. Und damals hat die FEG Höfe für die FEG Einsiedeln gebetet. Da habt ihr gebetet, dass dort ein Pastor gefunden wurde. Und meine Großeltern, Wilhelm und Maria, die haben fleißig mitgebetet. Nochmals? Ja. Ja, genau. Und sie haben fleißig gebetet und gebetet und gebetet. Und eines Abends, nach einem Gebetsabend, sagt Maria zu Wilhelm, du Wilhelm, könnte es sein, dass wir die Leute sind, für die wir beten? Und da sind sie erschrocken. Weil das war eigentlich nicht ihr Plan. Und sie haben das geprüft und besprochen. und sind zum Schluss gekommen, ja, es ist unsere Aufgabe, dorthin zu gehen. Und dann an einer Silvesterfeier haben sie verkündet, es gibt eine Weichenstellung und die Gebete der Gemeinde und ihre eigenen Gebete haben dazu geführt, dass sie jetzt nach Einsiedeln gehen, dort in die FEG. Und ich finde das ganz schön. Ich habe sie gestern gerade getroffen und soll ihnen ganz liebe Grüße ausrichten an alle, die sie noch kennen. Gebet und Mission steht nahe beieinander. Wenn wir beten für Missionare, dann ist es häufig so, dass wir selbst die Missionare werden. Darum bete ganz mutig. Und sei auch mutig und bereit, die Antwort auf die Gebete von anderen zu sein. Sei mutig zu sehen, ach, wir haben dafür gebetet, vielleicht bin es ja ich, der dies tun soll. Ich glaube, der Psalm, der ruft uns auf, von Gottes Wunder und seinen Taten zu erzählen und Zeuge zu sein. Zeuge zu sein, das ist etwas ganz Schönes. Es ist eine hervorragende Aufgabe. Man könnte das so vergleichen, wie wenn man vor Gericht ist. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Leute. Und die haben alle verschiedene Aufgaben. Und die Aufgabe von uns Christen ist es, Zeuge zu sein. Manchmal denken wir, wir selbst müssen Richter sein. Wir müssen selbst über Gut und Böse bestimmen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Oder wir müssen der Verteidiger sein. Wenn Freunde schlecht über Jesus reden, dann müssen wir Jesus verteidigen. Auch das ist nicht unsere Aufgabe. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen Ankläger sein. Wir müssen Gott anklagen für das, was er in unseren Augen falsch macht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben das Gefühl, wir müssen Polizisten sein, die schauen, dass sich alle ja richtig verhalten und niemand etwas Dummes macht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jesus sagt seinen Jüngern, seid meine Zeugen. Und ein Zeuge, der hat die ganz schöne Aufgabe, dass er einfach seine Geschichte erzählt. Und wer dann ein Urteil fällt, das müssen dann die Geschworenen machen und der Richter und so. Aber der Zeuge, der hat die Aufgabe, seine Geschichte mit Gott zu erzählen. Ganz nüchtern zu erzählen, was er erlebt hat. Und entscheiden, was damit geschieht, das tun dann die anderen. Daher hilft mir der Gedanke, ich bin ein Zeuge in der Welt. Ich bin da, um meine Geschichte zu erzählen. Und entscheiden müssen die anderen. Das muss nicht ich. Mir nimmt das persönlich Druck weg, dass wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt seine Wunder, seine Taten muss ich jetzt erzählen, ich muss jetzt groß der Evangelist werden. Nein, ich muss Zeuge sein. Ich muss einfach meine Geschichte mit Gott erzählen, ganz authentisch und normal. Und ich glaube, die Leute sind häufig offen dafür, weil wer hört schon nicht gerne eine spannende Geschichte? Der ganze Psalm, der beschreibt die Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie begonnen hat. Und wir wollen in den zweiten Teil einsteigen, wie er das getan hat. Wir stehen wieder auf für den zweiten Teil. Er, der Herr ist, unser Gott. Seine Beschlüsse gelten im ganzen Land. Er denkt für immer an seinen Bund. 1000 Generationen gab er sein Wort. Diesen Bund hat er mit Abraham geschlossen und gegenüber Isaak durch einen Eid bekräftigt. Für Jakob hat er ihn als Verheißung festgesetzt und für Israel zum dauerhaften Bund erklärt. Dir will ich das Land Kanaan geben. Als euer Erbbesitz soll es euch zufallen. Dieser zweite Teil des Psalms, der erinnert mich daran, dass Gottes Geschichte nicht mit mir beginnt. Sie beginnt auch nicht mit Wilhelm und Maria Schweyer, so stolz ich auf sie bin. Sondern wir besinnen uns hier auf die Anfänge, als Gott den Erzeltern Abraham, Isaak und Jakob begegnet ist. Er hat einen Bund mit Abraham geschlossen, einen ewigen, einen dauerhaften Bund. Und in diesen Bund werden wir nun mit hineingenommen. Abraham wurde als Erbe ein Land und Nachkommen versprochen. Unser Erbe ist nicht ein Erbe auf dieser Welt, aber auch wir haben ein Erbe, nämlich ein himmlisches Land, ein himmlisches Erbe. Wir sind Teil einer neuen Schöpfung. Wir sind Teil einer großen Geschichte, die schon seit Urzeiten begonnen hat. Und wir müssen nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Ich finde, das ist ein Privileg. Mein kleines, unbedeutendes Leben, es ist Teil in einem großen Weltrettungsplan Gottes, in demselben Weltrettungsplan, in dem Abrahams, Isaaks und Jakobs Leben standen. Das finde ich faszinierend. Was damals begonnen hat, dieser Bund, der damals geschlossen wurde, der gilt auch heute noch. Was Gott damals versprochen hat, das gilt auch heute noch. So können wir diesen Geschichtsrückblick, diesen Psalm 105 beten, als Dankbarkeit, dass Gott schon damals mit den Menschen unterwegs war. Dass wir Gott danken, dass er sich um unsere Vorfahren im Glauben gekümmert hat. Wir können ihn beten als Lob auf Gottes Treue, dass er durch die Geschichte hindurch, durch die Zeiten hindurch immer wieder gehandelt hat und sich Menschen ausgesucht hat und mit ihnen unterwegs war. Wir beten ihn auch als Bitte, dass er weiterhin treu ist, dass er uns weiterhin begleitet. Und wenn wir ihn beten, dann macht das mich voll Zuversicht, weil ich dann weiß, was er begonnen hat, wird er zu Ende bringen. Er ist treu und sein Wort, das gilt. Jesus Christus, er ist gestern, heute und morgen derselbe. Und er steht zu seinem Wort. Wir tauchen ein in den nächsten Abschnitt. Und wir stehen wieder auf. Damals waren sie nur eine kleine Schar, eine Handvoll Leute und Fremde im Land. Sie zogen von Volk zu Volk, von einem Königreich zum anderen. Doch er ließ nicht zu, dass man sie unterdrückte. Zu ihrem Schutz warnte er sogar Könige. Vergreift euch nicht an meinen Gesalbten, tut meinen Propheten keine Gewalt an. Dann ließ er eine Hungersnot kommen. Land auf, Land ab, zerbrach er jeden Stab, auf dem noch ein Ring Brot als Vorrat lag. Zuvor hatte er ihnen jemanden vorausgeschickt. Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Sie fesselten seine Füße mit Ketten. Ein Eisen legte man ihm um den Hals. Doch bald sollte sich sein Wort erfüllen. Die Deutung der Träume erwies sich als wahr. Sie kam vom Herrn. Er schickte einen König, der kettete ihn los, einen Befehlshaber der Völker, der ließ ihn frei. Er machte ihn zum Verwalter über sein Haus und zum Befehlshaber über all seinen Besitz. So konnte Josef die Beamten an sich binden und die Ältesten klug und weise unterrichten. Dann kam Israel mit seiner Familie nach Ägypten, und Jakob wohnte als Fremder im Lande Hams. Ihr seht, dieser dritte Teil, er beginnt und endet mit den Fremden. Ich habe das markiert, dass sie Fremde im Land waren. Nicht Einheimische, sondern Durchreisende. So wie auch Abraham und die Erzväter Durchreisende waren, so sind es auch wir. Und so wie sie wanderten, wandern auch wir durch diese Welt. Ja, wir sind sesshaft an einem Ort, aber symbolisch wandern wir durch die Welt und Jesus Christus begleitet uns. Gott hat Abraham begleitet und er wird auch uns begleiten. Von Abraham, da hätte man ja viele lustige Sachen schreiben können. Zum Beispiel hätte man schreiben können, wie er den, also es heißt ja da in Vers 14, wie er den Schutz vor den Königen aussprach, vor dem Pharao und dem Abimelech. Da hätte man schreiben können von der Geschichte mit seiner Frau. Wie zum Beispiel der Abraham vor den Pharao kam und der Pharao sagte, oh, bei Isis und Osiris, das ist aber eine schöne Frau. Und der Abraham, oh, sie ist meine zwei Schwestern. Oder dann, wie das später bei Abimelech noch ein zweites Mal passierte, als Abimelech sagte, oh, Sarah, lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken. Ja, geh nur einen Kaffee trinken mit meiner Schwester. Man hätte daraus einen Bußpsalm machen können. Oder man hätte daraus ein Lehrgedicht für Männer machen können, wie man seine Ehefrau nicht behandelt. Stattdessen machte man daraus ein Gedicht, wo man die Treue Gottes besingt, wo man das Handeln Gottes und den Bund Gottes besingt. Man zelebriert, was Gott gemacht hat. Und dann, nachdem es in den ersten Versen um Abraham geht, geht es um Josef. Und Gott zeigt mit den Worten eigentlich, dieser Josef, der gut aussehende junge Hebräer, dem alles gelang, der so gesegnet war, den habe im Fall ich geschickt. Den habe ich im Fall ich habe den vorbereitet, damit er die Leute am Leben erhält. Seine Brüder, sie gedachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, damit er am Leben erhält ein großes Volk. In der ganzen Geschichte von Abraham und von Josef steht Gott im Zentrum und ist er es, der handelt. Im ersten Abschnitt, da ging es darum, dass wir Gott preisen sollen. Aber dann, seit dem zweiten Abschnitt, da geht es eigentlich nur noch darum, was Gott macht. Und es wird auch so weitergehen. Wenn ihr die Handlungswörter anschaut, die Verben, dann ist eigentlich fast von jedem Verb in diesem Psalm ist Gott das Subjekt. Er handelt, er sendet, er beruft, er beschützt, er befähigt. Er ist es, der all das tut. Er ist das Subjekt der Geschichte. Er spielt die Hauptrolle in dieser Geschichte. Und ich finde das ganz schön. Deshalb können wir mutig Geschichten erzählen. Wir erzählen mutig Geschichten von Gott, weil wir mutig und stolz auf ihn sind. Wir sind stolz auf ihn, auf sein Handeln in der Geschichte. Und wisst ihr, manchmal, da packt mich, und ich glaube, es geht vielen Christen so, da packt uns so ein bisschen eine falsche Demut. Die Demut, dass man sich nicht groß hinstellen darf, dass man ja nicht zu tolle Geschichten erzählen darf, weil man dann ja ein Egoist sein könnte. Ich glaube, wir sollen die Geschichten erzählen, weil wir wissen, dass Gott der Urheber der Geschichte ist, dass der Heilige Geist der ist, der in der Geschichte wirkt. Und ich will euch es sind drei Geschichten, die ich erzählen will, aus meiner Teenagerarbeit erzählen, die mich immer wieder ermutigen und anspornen und die mir zeigen, wie Gott am Handeln ist. Da ist ein Mädchen, sie hat eine leichte Behinderung. Und dieses Mädchen, es ist eine körperliche Behinderung, sie ist nicht stark behindert, aber trotzdem kann sie nicht in einem Sportverein mitmachen. Ihre Finger sind koordinativ, funktionieren nicht zum Musik machen oder irgendetwas. Ihre Mutter weiß nicht, was soll ich mit diesem Mädchen tun, wo könnte sie dazugehören? Und sie sieht eine Vereinsliste und sieht da Move Teenie Chile. Ah, da gibt es etwas für Teenager. Ich glaube, die Mutter hat nichts mit Kirche am Hut, sonst hätte sie gewusst, dass eine Chile eine Kirche ist. Und sie schickt dieses Mädchen zu uns. Und in der Schule, da wurde dieses Mädchen gemobbt wegen ihrer Behinderung. Und bei uns erlebt sie das erste Mal Annahme. Das erste Mal ist sie in einer Gemeinschaft, wo sie Freunde hat, wo sie sich zu Hause fühlt, wo sie sich wohlfühlt. Und sie kommt etwa 1,5 Jahre in unsere Teenagerarbeit. Nach 1,5 Jahren, da fuhren wir letzten Sommer in ein Wochenende und sie sitzt bei mir vorne im Bus, hinten alles Teenie, alle am Quatschen. Und sie sitzt bei mir vorne im Bus und sie sagt mir, Schweyer, weißt du, ich komme ja sehr gerne ins Move und ich habe die Leute da echt lieb. Aber mit Jesus habe ich ehrlich gesagt nicht so viel zu tun. Und das bricht mir das Herz, weil ich als Jugendpastor, ich will nicht einfach einen tollen Treffpunkt, wo die Teenager kommen, ich will nicht einfach Spaß und Fun, sondern ich will, dass sie Jesus nachfolgen. Und ich weiß nicht, wieso sie das gesagt hat. Auf jeden Fall, dann ging es noch 24 Stunden. Am nächsten Abend hatten wir einen evangelistischen Abend und sie hat ihr Leben Jesus gegeben und danach ist sie zu jedem Leiter gegangen und zu jedem Teilnehmer und hat gesagt, ich habe jedenfalls mein Leben heute Abend Jesus gegeben. Ich habe Jesus in mein Herz eingeladen und mit ihrer Behinderung, sie war so freudig und sie hat das alles erzählt und sprudelte so hinaus und das verbreitete richtig Freude in der Gruppe. Eine mega schöne Geschichte für mich. Und ihre Mutter wird jetzt im Herbst den Glaubensgrundkurs besuchen. Wie gut ist das? Halleluja. Eine zweite Geschichte. Bei uns in unsere Jugendlichen, die waren dieses Jahr im Praise Camp. Das ist ein großes Lager in Basel. Und die kamen zurück und die waren voll vom Heiligen Geist. Die haben gebrannt für Jesus und dann haben wir entschieden, jetzt müssen wir was machen. Und dann haben wir ein mit Proche Christ, das ist eine Evangelisationsorganisation aus Deutschland, haben wir eine Teenager-Evangelisation gemacht. Und haben da im März eine Woche lang so klassische Evangelisation jeden Abend mit Aufruf jeden Abend gemacht. Und das war mega schön. Da haben sich zwei Mädchen bekehrt, die haben ihr Leben Jesus gegeben. Und eines der beiden Mädchen, das war mit der Mutter und der Freundin. Die Freundin kommt bei uns in die Kirche und mit ihrer Mutter und der Freundin war sie spazieren. Und dann sagt das Mädchen ihrer Mutter, Mami, ich will Christ werden. Du willst Christ werden? Woher weißt du überhaupt, was ein Christ ist? Nebendran unsere Teenagerin. Und die Mutter von unserer Teenagerin, die hat dann alles vorbereitet, hat eine Bibel gekauft und sie haben alles vorbereitet, um so einen offiziellen Start ins Leben von Jesus zu machen. Und während sie das vorbereitet, kommt die Freundin, eine weitere Freundin und sagt, ich will das auch. Ich will auch Christ werden. Und dann, ja, das geht jetzt ein bisschen zu schnell, wir müssen zuerst mit den Eltern reden. Und dann die erste Mutter angerufen, ja, deine Tochter will Christ werden. Ja, ich bin Buddhistin. Ja, aber sie will Christ werden. Ja, okay. Und dann bei den zweiten Eltern, deine Tochter will Christ werden. Ja, ist doch gut, ist ein freies Land, die kann machen, was sie will. Wunderbar heute. Also dass jeder kann machen, was er will, das hilft ja auch uns. Wenn dann jeder Christ werden kann, der will. Und so haben sich zwei Mädchen bekehrt und sich entschieden, dieses Jahr im März, im April mit Jesus unterwegs zu sein. Mega schön für mich. Und eine dritte kurze Geschichte, da ist ein Teenager, der ist christlich aufgewachsen. Er kommt nicht zu uns in die Kirche, ich glaube, er ist nirgends in der Kirche. Und er ist ziemlich frech, hat eine große Klappe und er kam kurz vor den Sommerferien in die Teenagerarbeit, war vielleicht 2-3 Mal da. Und er wohnt bei uns im Quartier und dann traf ich die Mutter im Quartier und dann sagt sie, was habt ihr mit dem gemacht? Der ist so anständig. Wie kann das sein? Und ich habe mich mega gefreut. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, der war nur 2-3 Abende bei uns, mehr nicht. Und mega schön, wie Gott ihn verändert hat in so kurzer Zeit. Kaum zu glauben. Es sind einige Geschichten. Und man könnte noch viel mehr erzählen. Und ich will euch Mut machen, dass ihr diese Geschichten erzählt. Wir erzählen sie nicht, um uns selber groß zu machen, sondern um Gottes Handeln heute zu zeigen und zu zeigen, dass er auch heute noch am Werk ist und dass er treu ist und dass sein Heiliger Geist am Wirken ist. Wisst ihr, das geschieht nicht, weil ich ein besonders harter Typ bin oder so, sondern weil Gott es tut. Kirche ist Gottes Werk. Deshalb gehört Gott alle Ehre dafür. Andersrum ist Kirche auch Gottes Problem. Also, es ist ja nicht so, dass wenn ich als Jugendpastor arbeite, dass immer alles nur so funktioniert, wie ich will. Da bin ich häufig auch frustriert. Und dann kommt mein Chef, der ist so 2 Meter groß und hat eine Glatze und ist doppelt so breit wie ich. Kommt er von hinten und tätschelt mir auf den Kopf und sagt, Schwäger, mach dir keine Sorgen. Kirche ist Gottes Problem. Er wird sie schon bauen. Und das tut so gut im Herzen. Das tut so gut, wenn es mal nicht so läuft, wie man es erwartet, wie man es denkt. Zu wissen, er kümmert sich schon darum. Und ihm gehört die Ehre auch. Ich habe mal meinem Vater so ziemlich stolz erzählt, was ich alles mache und was wir alles machen als Jugendarbeit und so. Und dann sagt er, weißt du, es ist gut, dass Gott so gnädig ist. Und dann sagt er weiter, weißt du, Gott, der könnte das ja alles viel besser ohne uns. Er ist ja eigentlich der, der es tut. Und er könnte es viel besser ohne uns. Und es ist Gnade, dass er uns braucht. Und wir sollen nicht sagen, Menschen haben sich wegen uns bekehrt. Sondern wir sollen sagen, Menschen haben sich trotz uns bekehrt. Das hat er mir beigebracht in so einem Moment. Also, und das waren jetzt viele Geschichten. Ich möchte noch ein letztes kurzes Gleichnis zum Abschluss von diesem Geschichtsblock machen. Stell dir vor, da ist ein Kind. Und das Kind, das will einen Kuchen backen mit der Mutter. Und es beginnt und nimmt eine Schüssel und leert das Mehl halb daneben und die ganze Küche ist dreckig und es versucht zu rühren und überall Teig und überall ein Durcheinander. Und im Hintergrund, da ist die Mutter und sie räumt auf und sie putzt und sie gleicht aus, wo das Kind zu viel oder zu wenig reingemacht hat, füllt sie auf, damit es am Schluss aufgeht. Sie mischt das Ganze schön zusammen, schiebt den Kuchen in den Ofen, räumt alles auf, macht alles wieder sauber. 3/4 Stunde später, das ganze Haus, das duftet. Das Kind kommt, die Mutter nimmt den Kuchen aus dem Ofen, das Kind kommt, Mami, schau mal, was ich gemacht habe. Sehr gut, das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Und genau so ist es mit der Kirche. Genau so ist es mit der großen Geschichte. Wenn wir stolz sind darauf, was wir gemacht haben, dann ist es Gott, der eigentlich das Subjekt der Geschichte ist. Und genauso war es schon damals bei den Erzeltern, so war es bei Abraham, Isaac und Jakob und bei Josef und bei seinen Kindern und so ist es auch heute noch. Er ist es, der handelt. Den ganzen Psalm hindurch ist er am Werk. Darum lasst uns nicht unsere Geschichte erzählen, sondern seine Geschichte, weil das ist es, worauf es drauf ankommt. Wir gehen weiter. Ich habe jetzt viele Geschichten erzählt. Wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Gott ist stärker als das Böse. Wir stehen dazu auf. Gott aber ließ sein Volk sehr zahlreich werden. Er machte es mächtiger als seine Unterdrücker. Das änderte ihre Einstellung und sie begannen, sein Volk zu hassen und hinterhältig zu täuschen. Also schickte er Mose, seinen Knecht, und Aaron, den er dazu erwählt hat. Sie taten bei ihnen die angekündigten Zeichen und vollbrachten Wunder im Lande Hams. Er schickte eine Finsternis, da wurde es stockfinster. Doch die Ägypter achteten nicht auf sein Wort. Er verwandelte ihre Gewässer in Blut und ließ die Fische in ihnen sterben. Es wimmelte von Fröschen in ihrem Land, sogar in den Zimmern des königlichen Palasts. Auf seinen Befehl kamen Schwärme von Fliegen, Stechmücken bedeckten ihr gesamtes Gebiet. Er ließ Regen als Hagel niedergehen, Blitz und Feuer verheerten ihr Land. Er zerschlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume, zerschmetterte die Bäume in ihrem Gebiet. Auf seinen Befehl kamen Heuschrecken und Ungeziefer in zahlloser Menge. Alles Grüne in ihrem Land fraßen sie kahl und vertilgten die Früchte des Feldes. Er ließ alle Erstgeburt in ihrem Land sterben, die erstgeborenen Kinder, ihr ganzer Stolz. Wenn wir uns an Gottes Wunder und Taten erinnern, dann merken wir, Gott ist größer. Er ist größer als alles Böse, er ist größer als alle Anklagen, als alle Feinde. Damals, als Israel aus Ägypten auszog, da hat er das gezeigt. Und so wie Israel aus Ägypten befreit wurde, so befreit Jesus Christus mich aus der Sünde. Er führt mich vom Bösen heraus. Er reißt mich vom Bösen hinaus, reißt mich weg in seine Herrschaft. Wenn wir also diesen Geschichtsrückblick beten, dann feiern wir die Befreiung, die Gott damals dem Volk Israel geschenkt hat. Und wir feiern die Befreiung, die er uns heute schenkt, dass er uns von Sünden befreit und ewiges Leben schenkt. In dem Moment, wo wir das so beten, ist für mich Psalm 105 ein Dank und ein Loblied für die eigene Erlösung. Eine kleine Nebenbemerkung noch. Am Schluss der Großteil dieses Abschnittes sind ja die 10 Plagen. Allerdings ist die Reihenfolge stark verändert. Es beginnt mit der 9. Plage und hört mit der 10. auf und dazwischen ist es ein Durcheinander. Ich habe mich versucht, schlau zu machen, weshalb das so ist und ob man etwas Genaues damit aussagen wollte. Ich habe es nicht herausgefunden. Also wenn du eine zündende Idee hast und weißt, weshalb das so aufgeschrieben wurde, dann lass es mich nachher wissen, das würde mich Wunder nehmen. Okay, und wir kommen schon zum letzten Abschnitt. Wir stehen wieder auf. Beladen mit Gold und Silber, so führte er sie heraus. Keiner unter Israels Stämmen zweifelte noch. Doch die Ägypter waren froh, dass sie wegzogen, denn sie hatten Angst vor ihnen bekommen. Er formte eine Wolke, um sein Volk zu bedecken und einen Feuerschein, um die Nacht zu erhellen. Sie baten um Essen, da schickte er Wachteln und stillte ihren Hunger mit Brot vom Himmel. Er spaltete Felsen, da sprudelte Wasser heraus. Es floss und wurde zum Bach in der Wüste. Denn er erinnerte sich an sein heiliges Wort, das er seinem Knecht Abraham gegeben hat. Er führte sein Volk voll Freude heraus unter dem Jubel seines erwählten Volks. Er gab ihnen die Länder von fremden Völkern. So konnten sie die Güter in Besitz nehmen, die sich die Nationen erworben hatte. Darum sollen sie nach seinen Gesetzen leben und seine Gebote halten. Halleluja. Die Abschnitte, die ich da gemacht habe in dem Psalm, die waren ein bisschen geografisch unterteilt. Es hat begonnen in Kanaan, nachher kam die Reise von Kanaan nach Ägypten mit Josef, dann wie sie in Ägypten waren und dort ausgezogen sind. Und jetzt im letzten Abschnitt, da sticht das Wort heraus hervor. Dreimal kommt das Wort heraus vor. Es ist Gott, der herausführt aus dem Bösen, der herausführt aus der Sünde, aus der Sklaverei. Und nachdem er herausgeführt, da ist Israel in der Wüste, ist er, in diesem Abschnitt geht es um die Wüstenwanderung, wo sie unterwegs sind, und er versorgt sie. Er schickt Wachteln, er schickt Manna, Brot vom Himmel, er spaltet den Felsen und Wasser kommt heraus. Er gibt ein Land, ein verheißenes Land, er gibt gute und gerechte Gesetze. Gott versorgt das Volk, wenn sie unterwegs sind. Und ich glaube, so ist der, für mich der letzte Abschnitt dieses Psalms ist ein Ausdruck davon, dass Gott genug ist für uns und dass das, was er gibt, uns reicht, dass er uns reichlich versorgt. Auch hier, wieder im letzten Abschnitt, habe ich das besonders gefunden, wie Gott der Handelnde in der Geschichte ist, aber wie das andere nicht merken. Also ganz faszinierend. Gott tut all die Plagen und die Ägypter, die sind froh, dass die Israeliten gehen. Und sie fürchten sich vor den Israeliten. Dabei haben die Israeliten ja nichts gemacht, sondern im Gegenteil, es heißt hier, dass sie sogar selbst gezweifelt haben. Wo ist das jetzt? Vers 37. Und keiner unter den Stämmen Israels zweifelte dann noch, nachdem Gott diese Plagen gemacht hat. Also offensichtlich haben sie selbst gezweifelt und die Ägypter hatten trotzdem Angst vor Israel, obwohl doch Gott der Handelnde war. Und ich finde das ganz schön. Das hat mich wieder an das Kuchengleichnis erinnert. Es ist nicht Israel, das die Plagen gemacht hat. Es sind nicht wir, die Kirche bauen, sondern Gott ist es. Und er ist zu fürchten und ihn wollen wir ehren. Er hat alles gemacht und soll dafür gelobt werden. Der Psalm, der begann mit einem preist den Herrn, dankt dem Herrn. Und er endet mit einem Halleluja, wo dieser Aufruf umgesetzt wird. Ich finde das ganz schön. Und dazwischen kommt eine ganz große Geschichte und wir sind Teil von dieser Geschichte. Was genau in dieser Geschichte kommt, habe ich versucht, mit den Überschriften der einzelnen Punkte zu unterteilen. Sucht und bezeugt den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er handelt in der Geschichte. Er ist stärker als das Böse. Er führt heraus und versorgt. Halleluja. Amen.